dieses positive Gefühl, was sie mir gegenüber kommunizieren, das ist das, wo meine Seele aufgeht. Hey, ich kann dem Klienten dabei helfen, seine Sexualität, ob jetzt praktisch oder einfach nur vom Wissen her ausleben zu können, das ist das, was mich antreibt.
Mein Name ist Stefan Riebler. Herzlich willkommen zum Podcast Kontrast – Leben mit Behinderung und Krankheit. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Kontrast. Alles, was mit Themen zu tun hat, rund um Behinderung und Krankheit, Leben mit Behinderung und Krankheit. Und wir haben uns immer wieder unterhalten, auch immer wieder das Thema Sexualität aufgenommen. Mit dem Erwin Ries, mit Elisabeth Kölbel. Immer wieder auch die Fragestellung, warum ist es so ein Tabu, warum ist es da drin auch so ein Schwerpunktthema. Heute ganz herzlich begrüße ich die Anne Schirmer.
Hoi, Stefan, danke vielmals für die Einladung zum Podcast. Hat mich total darüber gefreut.
Jawohl, und ich hatte dich ja eingeladen, genau, weil eins von deinen ganz Schwerpunktthemen Sexualität von Menschen mit einer Behinderung, mit einer Beeinträchtigung ist.
Das ist so.
Und du hast eine eigene Firma gegründet.
Genau.
Jetzt sag du uns einfach mal zuerst, was hat dich geritten, eine eigene Firma in dem Bereich, zu dem Thema zu gründen?
Das hat bei mir eine etwas längere Geschichte. Ja, ich habe mir eigentlich schon sehr, sehr lange überlegt, ich möchte mal eine Firma gründen. Ich wusste aber nie so richtig, in welchem Thema ich meine Firma gründen soll. Ich komme ja ursprünglich aus dem Handwerk, aber im Handwerk eine eigene Firma zu gründen, ist relativ schwer. Du brauchst viel Material. Ja, und dann hat es sich im Laufe der Zeit so ergeben. Ich habe in meiner Vergangenheit Probleme mit meiner eigenen Sexualität gehabt und habe dann eine Psychotherapie durchlaufen. Dann ist mir es deutlich besser ergangen danach. Dann bin ich hier an die Osch gekommen, habe soziale Arbeit studiert, habe dann ein Wahlpflichtmodul besucht, wo es um das Thema Sexualität und Behinderung ging. Das hat mir total gefallen. Und dann habe ich mir gedacht, hey, da gibt's ein Feld, was noch sehr wenig behandelt wird und ich bin zusätzlich noch ein Mann. Während meinem berufsbegleitenden Studium habe ich dann im stationären Bereich geschafft und habe gemerkt, hey, wo ist denn hier um Gottes Willen die Sexualität von den Betroffenen? Dann habe ich gedacht, das ist mein Feld, ich kann mich quasi in dem Gebiet selbstständig machen, den Leuten mit Beeinträchtigung genau dahingehend führen, zu helfen, ihre Sexualität zu finden.
Jetzt hast du einen riesigen Bogen gespannt, also vom Studium, von deiner Herkunft und auch, was Sexualität für dich bedeutet, was du biografisch da mitbringst. Jetzt müsstest du unseren Hörern noch ganz kurz erklären, was für eine Firma du hast, was du für eine Firma gegründet hast.
Ganz genau heißt sie Jan Schirmer Sexualpädagogik mit der Vision Sexualität trotz Beeinträchtigung. Und im Prinzip habe ich mir die 3 Bs auf die Fahne geschrieben. 3 Bs bedeuten Beratung, Bildung und Begleitung. Sprich, ich berate Menschen, also betroffene Menschen, von einer Beeinträchtigung betroffene Menschen, wie sie ihre Sexualität ausleben können. Bildung steckt im Prinzip die sexuelle Bildung dahinter, sprich die Aufklärung und Begleitung. Ich begleite, sofern der Wunsch besteht, das Klientel zum Beispiel auch ins Bordell.
Auf das kommen wir ganz sicher noch so auf Detail und auch auf Dienstleistungen, die du machst und auch die Begründung, warum du das machst. Ich möchte noch mal ganz so zurückkommen. Ich habe ja eigentlich auch die Freude, dich zu begleiten, so bei den ersten Gedankengängen, um dich selbstständig zu machen oder auch so eine Firma zu gründen. Und ich finde es immer einfach klasse, wenn ehemalige Studierende auch so einen Weg machen. Mhm. Oder einfach auch so einen Mittelpunkt finden für sich und für die Ausrichtung von ihrem Beruf. Du schreibst auf deiner Website auch, du hättest während dem Studium, Praktikum gemerkt, wir reden nicht gern über Sexualität.
Das ist so, ja.
Ich möchte einfach fragen, und mich hat das getriggert, als ich dann gesehen habe, wie du deine Firma benannt hast. Sexualität trotz Behinderung. Warum nicht Sexualität und Behinderung?
Mit dieser Frage werde ich in meinem Alltag schon sehr oft konfrontiert, das stimmt. Es ist etwas Provokatives dahinter, das gebe ich auch zu, das ist aber auch Absicht. Beim Erstellen von meinem Logo als auch der Erstellung von dem Slogan habe ich für mich einen Slogan gesucht, der in den Köpfen von den Menschen auch hängen bleibt. Wenn ich jetzt aber schreibe, Sexualität und Beeinträchtigung, bleibt es deutlich weniger in den Köpfen hängen als Sexualität trotz Beeinträchtigung. Und alle Menschen, die mich darauf ansprechen, bei denen ist es schon super in den Köpfen hängen geblieben.
Mhm. Ich sehe Provokation. Ja. Und ich sehe auch, so, was soll zurückbleiben und was soll daraus auch triggert werden. Ist es denn aber für Menschen mit Behinderung, mit Beeinträchtigung, nicht eine Abwertung? Also es ist der Slogan für eine Firma, wo eine Dienstleistung für Menschen mit Beeinträchtigung macht. Und jetzt brauchst du für ein Label, oder, für ein Logo, eigentlich eine Abwertung von dem von mir. Wie stellst du dich zu dem?
Ich nehme das so hin, dass ich diesen Slogan auch kritisch reflektiert habe und auch stetig kritisch reflektiere. Und wenn ich einfach merke, dass es zu viel negative Rückmeldung gibt, ein Logo oder ein Slogan ist ja nicht statisch, er ist dynamisch. Und wenn es zu vielen negativen Rückmeldungen kommt, sehe ich mich auch dazu bereit, ihn dann irgendwann mal abzuändern. Logisch, aber momentan stimmt er für mich.
Wunderbar. Jetzt komme ich nochmal zurück, was du auf deiner Website schreibst, dass es immer noch schwierig ist, herausfordernd ist und oftmals eben auch nicht akzeptiert ist, über Sexualität zu reden. Mhm. Und zwar Sexualität nicht einfach als Wissenslage, als Aufklärung, sondern als Ermöglichung, als Zugang schaffen. Warum ist das so? Was würdest du sagen, als jemand, der als Sozialpädagoge auch in solchen Institutionen, solchen Einrichtungen schafft, warum ist das nicht willkommen und nicht gewünscht, dass man über das redet? Was ist deine Einschätzung?
Ja, das, was ich persönlich bei meinem Klientel miterlebe, ist, dass die Personen an sich in Sachen Sexualität sehr, sehr offen sind. Nur, dass die Betreuungspersonen es schlichtweg nicht erlauben. Sie sprechen es quasi aufgrund dem fehlenden Wissen ab, aufgrund von Scham, was auch immer da dahinter steckt. Und wenn es die Betreuungspersonen quasi nicht zulassen, das widerspiegeln die anhand von der Körpersprache oder anhand vom Betreuungsalltag auf das entsprechende Klientel wieder. Und die ziehen sich natürlich zurück und sagen, boah, wenn meine Bezugsperson oder meine Betreuungsperson nicht bereit ist, darüber zu sprechen, warum soll ich mit der Person dann überhaupt darüber sprechen? Und hier ist eine Barriere drin.
Und ich habe jetzt die Möglichkeit, dass als Fachperson, die in einer solchen Einrichtung schafft, auf eine solche Wohngruppe schafft oder auch in diesen Lebenswelten schafft, von diesen Menschen mit einer Beeinträchtigung, Behinderung, dass ich das Telefon in die Hand nehmen, dir anrufen und sagen, ich fühle mich da nicht sicher, ich fühle mich da auch nicht kompetent oder auch nicht zuständig. Würdest nicht du das mit diesen Menschen, mit dieser Frau, mit dem Herr machen und das ermöglichen?
Genau, ja. Ich habe gerade eben einen Fall, er wünscht sich zum ersten Mal in seinem Leben Sex mit einer Frau. Und da bin ich jetzt so vorgegangen, ich habe sowohl die Polizei angeglüdet und soziale Organisationen, die sich zum Beispiel mit Sexarbeiterinnen beschäftigen tagtäglich.
Der Mann ist direkt auf dich zugekommen. Also das ist nicht über eine Einrichtung? Nicht über
doch, die Einrichtung ist auf mich zugekommen und hat gesagt, Herr Schirmer, wir haben hier einen Klienten, er wünscht sich vaginalen Sex. Könnten Sie nicht mal bei uns vorbeischauen? Ich sagte, doch, klar, kann ich kommen machen. Jetzt arbeite ich mit ihm jetzt schon eine Zeit lang durch, habe Aufklärung mit ihm betrieben, bereite ihn quasi jetzt auch die Sexarbeiterin vor, mit Kondom, alles Mögliche. Und jetzt bin ich jetzt kürzlich hergegangen und habe sowohl die Polizei angerufen, als auch soziale Organisationen, die mit Sexarbeiterinnen zusammenarbeiten, weil er den Wunsch hat, hey Jan, ich möchte eine souveräne Sexarbeiterin haben, die mir keine Schmerzen zuführt und die mit mir menschlich umgeht.
Und wieso Polizei?
Weil ich wissen möchte, welches Bordell souverän ist und welche Sexarbeiterin ihre Dienstleistungen diskret durchführt.
Und Polizei hätte ich können aufklären, hätte ich auch können auch die Hinweise können geben.
Polizei jetzt weniger. Sondern die soziale Einrichtung, die die Bordelle quasi besucht. Sie hat mir jetzt eine Auflistung quasi gegeben von den Bordellen rund um ihn herum. Und mit ihm gehe ich jetzt das nächste Mal die Liste durch, besuche die Bordelle im Internet mit ihm und lasse ihn quasi aussuchen, partizipativ, welche Sexarbeiterin er haben möchte. Und dann gehe ich mit ihm ins Bordell. Mhm.
Und jetzt ist ja das etwas, wo, wenn der Mann nicht behindert wäre und nicht würde in einer Einrichtung leben, wäre das ja ein Akt von einer völligen Selbstbestimmtheit. Mhm. Wo man würde wie sagen, okay, ich brauche jetzt halt einfach einen Freund, einen Kollegen, der mit mir das macht, der mich da drin begleitet. Jetzt machst du das professionell.
Ja.
Gibt da nicht auch den Anstrich von einer sehr auch abstrakten Form und von einer sehr auch entfernten und ein Stück weit verlassenen Form von Sexualität, weil sie ja so geplant ist und so hochstrukturiert ist?
Das Abstrakte, das gefällt mir gerade.
Für dich. Aber wie sieht es denn für den Mann aus, wo das erlebt? Weil Sexualität ist ja etwas sehr Nahes und etwas sehr auch Emotionales und sehr auch etwas Körperliches und so. Und nicht etwas wirklich Abstraktes.
Dieses Gefühl, was meine Klienten dabei haben, das interessiert mich, ja. Und dieses positive Gefühl, was sie mir gegenüber transparent machen oder kommunizieren, das ist das, wo meine Seele aufgeht. Hey, ich kann dem Klienten dabei helfen, seine Sexualität, ob jetzt praktisch oder einfach nur vom Wissen her ausleben zu können, das ist das, was mich antreibt. Mhm.
Wenn ich dir einmal so folge, auf LinkedIn oder auf diesen Plattformen, oder, wo du auch ja immer wieder auch Aufklärungsarbeit machst, mhm, und auch immer wieder so ein bisschen vernetzende Perspektiven einnimmst, merke ich, dass es viele Themen gibt, die du mit Sexualität oder mit selbstbestimmter Sexualität verknüpfst. Da gehört auch das Teilhabe dazu, da gehört auch partizipative Momente dazu. Ist dein Auftrag auch ein politischer Auftrag? Oder ein fachpolitischer Auftrag, also aufklären über Recht, über selbstbestimmtes Recht von Menschen mit einer Behinderung?
Ich sag mal so, es spielt definitiv was Politisches auch rein, ja. Auch wenn ich vielleicht jetzt nicht so eins zu eins in der Politik präsent bin, was ich auch gar nicht möchte, ist es definitiv politisch, ja. Nicht im direkten Sinne, sondern im indirekten Sinne, weil ich werde gesehen mit meinen Posts, mit meinen Beiträgen. Ich bin auf Instagram unterwegs, auf LinkedIn. Ich möchte meine Präsenz auch noch etwas ausbauen. Aber sämtliche Gedankenanstöße, die ich mit diesen Posts auslöse, sind im indirekten Sinn auch politisch. Inwieweit oder wie tief dieser politische Aktivismus im Social Media geht, das ist mir noch nicht bekannt. Aber in gewisser Weise steckt auch eine gewisse Politik dahinter. Mhm. Ja.
Ja. Mhm. Glaube ich auch. Oder so, also da Zugang schaffen und auch das Ermöglichen hinsichtlich Konventionen, hinsichtlich auch rechtlicher Rahmungen, da kommt irgendwann mal ein politischer Punkt über oder ein politischer Part über. Lass uns doch noch so entlang auch von deiner Profession, weil du bist Sozialpädagoge. Mhm. Du bist ja nicht Sexualpädagoge. Du hast zwar Weiterbildungen gemacht, aber in deinem Ursprung von deiner Profession bist du Sozialpädagoge.
Ja, genau. Auch in der Hinsicht habe ich in meiner Vergangenheit schon Kritik erfahren können.
Was ist denn da für Kritiken gewesen?
Ja, dass ich in meinem Logo Sexualpädagogik drinstehen habe, obwohl ich kein Sexualpädagoge bin. Ich bin ein Sozialpädagoge. Es steht aber nur deswegen drin, weil ich mir auf die Fahne geschrieben habe, hey, wenn ich Sexualpädagogik reinschreibe, ist es selbsterklärender, als wenn ich Sozialpädagoge mit Spezialisierung auf Sexualität von Menschen mit Beeinträchtigung reinschreibe. Da merkt man jetzt schon, hey, das ist ein brutal langes Logo. Deswegen konzentriere ich mich auf die Sexualpädagogik. Ist viel, viel selbsterklärender. Mhm.
Sprachlich absolut nachvollziehbar. Ist denn Sexualpädagoge ein geschützter Bereich oder eine geschützte Disziplin?
In der Hinsicht lege ich jetzt keine Hand in die Feuer, aber nach meinem Kenntnisstand ist die Sexualpädagogik nicht geschützt, nein.
Okay, und jetzt nochmal der Spannungsbogen hinsichtlich, du bist vor allem tätig, wenn Menschen mit einer Behinderung wollen gerne Sexualität erleben, erfahren, wo aufgrund von ihrer Behinderung nicht so einfach oder nicht so selbstverständlich dran ankommen. Hast denn du auch schon Anrufe Unterstützungsbedarf bekommen von Menschen mit Behinderung direkt? Oder geht es immer über die Richtung? Weißt du, ich frage ein bisschen, wer können die Richtungen, die Lebensart, die Lebensmittelpunkte von diesen Menschen machen, damit sie bei dir gelangen und können sagen, das Thema müssen wir sorgfältig, oder? Auch ein Stück weit als Lebensinhalt von diesen Menschen betrachten und dann halt auch solche Ermöglichungen oder solche Zugänge schaffen.
Ja, Stefan, du sprichst ein riesengroßes Thema an in die Richtung, wo ich hin möchte. Ich möchte erreichen, dass das betroffene Klientel direkt auf mich zukommen kann und sagen kann, Jan, helf mir bitte in meiner Sexualität. Und es ist noch ein Riesenfeld, wo ich in meiner Zukunft hin möchte. Ich habe so eine gewisse Strategie für mich aufgebaut. Momentan befinde ich mich so in Phase 1, wo ich quasi auf die sozialen Organisationen zukomme und sage, hallo, ich bin der Jan Schirmer. Ich helfe euch gerne oder eurem Klientel in Sachen Sexualität. Ihr könnt mich gerne anrufen, wenn ihr mich braucht, und ich helfe euch. Momentan kommen noch die sozialen Organisationen auf mich zu und sagen, Herr Schirmer, wir brauchen Ihre Hilfe, helfen Sie uns bitte. Mache ich gerne. Im zweiten Step, und jetzt komme ich auf die Frage von dir zurück, habe ich mir auf die Fahne geschrieben, ich möchte in Zukunft, dass die Personen auf mich direkt zukommen können. Ich sitze jetzt in Rapperswil-Jona. Ich bringe immer das Beispiel, ein junger Mann, 25, im kleiner Land, auf dem Bauernhof, sitzt im Rollstuhl und er wünscht sich zum ersten Mal vaginalen Sex mit einer Frau. Er kann sich das aber nicht erfüllen, weil er auf dem Bauernhof sitzt und mit dem Rollstuhl aber nicht weg kann. Googelt dann so im Web und findet, hey, da gibt's ja einen, der Jan Schirmer, den kann ich kontaktieren. Ruft mich dann an oder er schreibt mir eine E-Mail und sagt, Jan, hilf mir bitte bei meiner Sexualität. Das funktioniert aber momentan noch nicht so richtig, weil ich noch keine Barriere-Homepage habe. Sprich, in Zukunft möchte ich meine Homepage barrierefrei machen, dass die Leute wirklich auch barrierefrei auf mich zukommen können. Das ist die eine Barriere, die ich momentan noch habe auf meiner Homepage. Die andere Barriere ist, ich möchte es irgendwie hinbekommen, dass die Leute auch finanziell barrierelos auf mich zukommen können. Sprich, zum Beispiel über dieses, was ich hier in der Hochschule Ost gelernt habe, über dieses Triple-Mandat, dass die Personen kostenlos auf mich zukommen können und sagen, ich möchte sexuelle Aufklärung vom Herrn Schirmer haben, ohne dass ich dafür was bezahlen muss. Das funktioniert aber.
Das braucht dann irgendwo eine Grundfinanzierung.
Genau, richtig, genau.
Weißt du, ich muss noch so etwas klären. Du hast jetzt schon zweimal gesagt, vaginale Sex.
Ja.
Warum betonst du das so?
Weil das gesellschaftlich immer so, ja, verschönt wird, ja. Es fallen brutal viele unterschiedliche Namen für die Vagina von der Frau. Ja, Scheide höre ich ganz oft oder ganz auch unterschiedliche viele so Kosenamen oder ja Spitznamen oder sowas. Deswegen, ich spreche es direkt an.
Ich bin weniger über die sprachliche Zuordnung von vaginalen Sex oder Scheide oder so, sondern eher, es fokussiert Heterosexualität.
Ja.
Da ist das, was du beschränkst, oder ist auch Homosexualität, andere Formen von Sexualität in deinem Spektrum, in deinen Dienstleistungen? Oder ist da ein Fokus, wo du sagst, der ist der, den ich verfolge?
Ich versuche, alles abzudecken, logisch. Zwar sind die heteronormativen Perspektiven bei mir in der Tätigkeit deutlich größer, also mit dem Klientel, wo ich zusammenarbeite, die sind wirklich heteronormativ unterwegs oder heterosexuell. Diese Diversität, die spüre ich momentan überhaupt noch nicht. Die Leute, habe ich das Gefühl, sie trauen sich einfach noch nicht so richtig draus. Ich kenne mittlerweile, seit ich mich mit dem Thema beschäftige, mit dieser sexuellen Diversität, kenne ich mittlerweile deutlich mehr Menschen, die auch divers unterwegs sind, und das ist auch hochinteressant. Bloß die Leute, die mit mir zusammenarbeiten, das Klientel, die sind eher noch heteronormativ unterwegs.
Das sind ja so Tabus, oder?
Also ja,
Menschen
genau.
Mit Behinderung, ja. Und unterschiedliche Formen von Sexualität. Und was ist denn auch die Aufgabe von der Betreuungspersonen? Oder? Also da ihnen nicht nur Aufklärung im Sinne von einer Wissens- Ebene, sondern eben auch Auseinandersetzung mit der eigenen Sexualität und da drin nicht nur das Ermöglichen, sondern auch das Legitimieren von verschiedenen Formen von diesen Menschen, die ja völlig auch unterschiedlich unterwegs sind und unterschiedliche Lebensentwürfe haben. Und du sagst ja, so ein Step 2 ist, dass die Menschen mit einer Behinderung direkt auf mich zukommen. Selber können formulieren, was will ich gerne und in welcher Form möchte ich da gerne. Das bedeutet ja eine gewisse Kompetenz, eine Kommunikationskompetenz, eine bestimmte Form von einer Zugänglichkeit, sei das über die Website, sei das über das Telefon, wie auch immer. Wie erlebst du Ermöglichung von einer selbstbestimmten Sexualität von Menschen, die eine starke Behinderung haben, also sprachlich, kognitiv, wirklich ganz, ganz stark auch belastet sind und nicht können in dieser Mobilität und in dieser Freiheit auf dich zukommen, wie es du jetzt formuliert hast. Was ist da deine Erfahrung und dein Hinweis an solche Einrichtungen oder auch an Betreuungspersonen, Sozialpädagoginnen, Sozialpädagogen? Wie nehme ich Dimension Sexualität jetzt auch in meinem beruflichen Alltag gegenüber diesen Menschen wahr?
Meiner Erfahrung nach ist es so, dass man denen Personen, die einfach in der Wortsprache nicht so kommunizieren, wie wir in Anführungsstrichen normalen Menschen, ich versuche mit den Leuten darüber zu kommunizieren, mit ihnen darüber Kontakt aufzubauen. Und ja, es braucht Zeit. Den Leuten muss man Zeit lassen, ihre Gedanken zu verarbeiten, zu reflektieren. Und ja, meine Dienstleistungen kosten Geld. Und wenn ich sage, hey, ich brauche mit dem Klientel Zeit, dann kostet es logischerweise auch Geld. Und das ist die Gratwanderung, die ich gehen muss, zu legitimieren, wie viel Zeit brauche ich mit dem Klienten, wie viel Zeit kann ich mir mit dem Klienten nehmen, wie viel ist der Klient bereit zu zahlen. Das ist eine Gratwanderung, ja, die ich tagtäglich gehen muss im Kontext von meiner Firma, ja.
Mhm.
Ja.
Lass mich nochmal so einen Schritt zurückgehen, bevor jetzt du überhaupt in Kontakt kommst, oder? Und dann noch Zeitdimension oder auch sich einlassen entlang von einer auch Entwicklung, oder? Damit ich weiss, was meine Bedürfnisse sind, wohin ich gehen. Wenn ich jetzt Betreuer wäre von einem solchen Mensch, der ganz stark kognitiv beeinträchtigt ist, sprachlich nicht gleich aufgestellt ist oder nicht mit den gleichen Möglichkeiten ausgestattet ist, rufe ich dir an und sage, und ich bin überzeugt, der Mann, die Frau hat nicht nur Bedürfnisse, sondern auch das Anrecht, dass die Bedürfnisse erfüllt werden. Richtig gelebte Sexualität. Sie hat mir das nie konkret gesagt, sondern ich interpretiere das aus dem Leben aus und ist meine Haltung gegenüber Ermöglichung oder Lebensgestaltung von der mit kommt du vorbei. Oder ist das eine Fehlinterpretation von mir? Oder sagst du, nein, das ist dein Job. Das ist dein Job von einem erwachsenen Mensch, dass der darf seine Sexualität entdecken.
Kommt natürlich immer darauf an, wie man die Sexualität interpretiert. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass die Sexualität, ob jetzt Menschen mit oder ohne Behinderung, unterschiedlich interpretiert wird. Sprich, ich habe Klienten, die sagen, hey, Sexualität, ich brauche nicht irgendwie Sex, sondern ich wünsche es mir einfach mal mit einer Person nebeneinander, wirklich nackte Haut an nackte Haut zu leben und einfach mal zu fühlen, dass jemand da ist, dass jemand neben mir liegt. Gerade diese Haut-an-Haut-Kontakt, ja, der sprüht im Körper ja schon Glücksgefühle aus oder was auch immer der Kontakt im Körper verursacht. Es braucht nicht immer der reine Geschlechtsverkehr sein. Es kann auch mal nur Haut-an-Haut sein. Gerade bei dem Klientel, wo ich jetzt vorher schon erzählt habe, er wünscht sich ganz explizit auch vaginalen Sex. Das erfülle ich ihm sehr gerne. Aber es muss nicht immer der Geschlechtsverkehr sein. Also ich habe gelernt, Sexualität ist ein Riesenfeld und nicht so, wie die Gesellschaft immer sagt, ja, Sexualität ist auch immer gleich der Geschlechtsakt oder so. Nein, ist es so, ist es nicht. Es ist eine Umarmung, die wir unter Freunden machen. In die Sexualität fällt logischerweise auch die Kultur rein. Der Islam geht ganz anders mit der Sexualität um als wir Mitteleuropäer. Das ist so. Es gibt ja auch Modelle, die auch die Sexualität sehr, sehr gut beschreiben und die auch zeigen, dass Sexualität nicht nur im Intimbereich stattfindet.
Die Differenzierung ist ja noch spannend, um meine Frage ein Stück weit begleiten. Erlebst du auch Unterschied von Menschen mit einer Behinderung hinsichtlich Geschlecht? Also hast du mehr Kundinnen, Kunden oder mehr Kunden, also mehr männliche Kunden oder hast du auch Frauen bei dir? Und was macht aus, dass du ein Mann bist?
Momentan habe ich keine Frauen, nur Männer. Da ist ein deutliches Gefälle zu sehen, ja, weil sich aus meiner Meinung nach Frauen deutlich weniger trauen, sich auf die sexualpädagogische Begleitung einzulassen als Männer. Und ich bin unter sehr, sehr vielen Fachpersonen einer von sehr wenigen Männern und das schätzen ganz arg viele männliche Klienten. Ich habe gerade eben einen, der sagt, wow, cool, Jan, dass du mit mir arbeitest, weil die ganzen Fachpersonen sind teilweise Frauen und auch die Betreuungspersonen bei mir in der stationären Einrichtung sind auch Frauen. Ich spreche zwar mit den weiblichen Fachpersonen über Sexualität, aber mit einem Mann darüber zu sprechen, das ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ich kann mit dir ganz anders drüber sprechen, als mit den weiblichen Fachpersonen. Ich bin jetzt mit ihm zum Beispiel in der Drogeriemarkt gegangen und habe mit ihm ein Kondom gekauft. Er ist regelrecht aufgeblüht. Es war sehr schön zu sehen, wie er so richtig mit Freude mit mir in dem Drogeriemarkt drin stand, vorm Regal mit den ganzen Sexartikel, Gleitgel, Kondomen, Vibratoren. Und ich bin mit ihm alles durchgegangen. Er war total offen. Er hat sich richtig wohlgefühlt.
Du hast vorhin gesagt, so das Entdecken von Sexualität heisst ja die Auseinandersetzung mit ganz, ganz verschiedenen Bereichen. Und irgendwann kommt man, wenn man Sexualität oder erlebte Sexualität einfach nicht so umsetzen kann, kommt man auf den Punkt, okay, Bordell. So ein Teil sind ja Sexarbeiterinnen, die ja auch in einer Grauzone sind. Oder? Wir wissen, in Schweden ist Sexarbeit verboten. Und kommst du da nicht in ein Dilemma rein? Dass du eine Dienstleistung von der Sexarbeiterin zur Ermöglichung von Sexualität von einem jetzt Mann mit Behinderung hast.
Ich wusste, dass die Frage kommt. Ja, darüber habe ich mir auch schon Gedanken gemacht. Und ich bin der Meinung, ich kann guten Gewissens in ein Bordell reingehen, wenn ich mir A, die Gedanken mache, hey, welches Bordell ist zugelassen? Welche Sexarbeiterinnen sind kontrolliert? Deswegen habe ich ja auch Kontakt aufgenommen mit der Polizei und mit den sozialen Organisationen, die sich mit den Sexarbeitern darin beschäftigen. Und warum soll ich mir in der Hinsicht ein schlechtes Gewissen machen, mit einem Klienten dahin zu gehen und ihm was Gutes zu tun? Wo auch Männer ohne Beeinträchtigung hingehen. Warum darf der Klient nicht zu einer Sexarbeiterin gehen, wenn es ihm gut tut? Ich bin war in dem Kontext dafür verantwortlich, dass ich ihn gut aufkläre, dafür sorge, dass er keine STIs bekommt und so, dass er weiß, was er dort zu tun hat. Aber sonst, hey, wenn es ihm gut tut, dann es gibt sogar eine Win-Win-Situation. Sie verdient etwas dafür, sie verdient Geld, sie kann ihren Lebensunterhalt dafür zahlen. Und mein Klient tut sich was Gutes.
Du siehst, oder? Das Dilemma bleibt natürlich bestehen. Und sowieso, da drin ist ja dann immer auch eine Setzung, auf wen und wem bin ich verpflichtet. Oder? Und da drin bist du jetzt dem Mann mit Behinderung verpflichtet, der will. Und da habe ich auch so richtig verstanden. Da geht es wirklich um den Vaginalsex. Ja. Weil meine Frage war ja, warum nicht Berührerinnen oder Berührer?
Das gibt's logischerweise auch. Also es gibt nebst den Berührerinnen und Berührer auch noch die Tantra-Masseurinnen und Masseure. Die haben mich auch schon öfters mal kontaktiert und haben gesagt, hey Schirmer, können Sie sich eine Zusammenarbeit vorstellen? Und gesagt, hey, Sie im Hinterkopf zu haben, ist nie schlecht, definitiv, ja. Die Bandbreite von Dienstleistenden in der Hinsicht, die ist im Gegensatz zu Jahren, vor 10 Jahren war die Bandbreite wahrscheinlich noch deutlich geringer als heute. Und das kommt mir logischerweise zugute, klar.
Ja. Sexualität und die Auseinandersetzung mit Sex ist natürlich immer sehr spannend und
sowieso
unerschöpflich und unglaublich breit und weit. Und trotzdem so zwei, drei Fragen, so gegen den Abschluss. Hat es deine Sexualität verändert, seit du dich so intensiv, auch beruflich und so intensiv, auch so nah mit Menschen auseinandersetzt oder da auf solchen Prozess begleitet? Hat da etwas mit deiner eigenen Sexualität gemacht?
Oh ja, das hat sie. Ich habe ja vorher schon mal angesprochen, dass ich früher selber Probleme hatte mit meiner Sexualität, habe dann eine sehr positive Entwicklung durchgemacht, weil es früher bei mir mit den Frauen auch nicht so richtig funktioniert hat. Und mittlerweile bin ich glücklich verheiratet, habe eine super tolle Frau an meiner Seite, eine Schweizerin, die, also ich komme nicht mehr aus der Schweiz raus. Sie steht voll und ganz hinter meiner Tätigkeit. Sie unterstützt mich da in jeglichster Hinsicht. Sie sieht, wie ich in dem Thema aufgehe. Nicht nur in Sachen Sexualität, sondern auch, was dahinter steckt. Firmengründung bedeutet ja, über der Tellerhand hinausschauen, Homepages zu erstellen, Kommunikationsexperten beauftragen, um die Sichtbarkeit zu erhöhen. Alles, was in diesem ganzen Kernelement Firmengründung dahinter steckt, das möchte ich nicht missen. Das kann ich als normal angestellte Person, hätte ich das nie erfahren. Und meine Frau steht da wirklich 100% dahinter. Und ohne sie wäre ich wahrscheinlich gar nicht so weit gekommen.
Mhm. Also danke vielmals für die Offenheit. Also ich finde das auch das, so spannend.
Ja.
Aber ich hatte dich auch kennengelernt, oder? Also die Auseinandersetzung mit Sexualität bedingt eine Offenheit, oder? Bedingt auch etwas können benennen, ohne abzuwerten, ohne zu stigmatisieren, aber auch klar zu benennen. Und in dieser Form von Auseinandersetzung mit Sexualität ist das Wechselspiel zwischen dir und deiner Frau ein wichtiger Bestandteil von deiner Entwicklung. Auch hinsichtlich dem Beruf.
Ja, würde ich schon sagen. Und noch kurz eine Ergänzung. Also, so viel ich über Sexualität auch spreche, aber welche Sexstellungen wir im Bett haben mit meiner Frau, das verrate ich nicht.
Und das ist auch ein Thema, wenn du mit diesen Menschen schaffst, oder?
Also ja,
da
genau.
Weiss ich auch so aus der Auseinandersetzung, wenn ich im sozialpädagogischen Rahmen bin, es geht nicht um meine Sexualität.
Oder? Genau,
es geht um richtig. Die Ermöglichung, es geht um die Legitimation, es geht um Stärke, Empowern von der eigenen Sexualität. Und dann kommt ja so der Punkt, und jetzt so ein bisschen dort dran an, wo die Richtigen halt auch eine Verantwortung haben. Ob sie sie wahrnehmen oder nicht wahrnehmen, ist noch auf einem anderen Blatt. Aber sie haben eine Verantwortung, alle Lebensbereiche von den Menschen, wo sie auch begleitet, betreut und ein Stück weit auch verpflichtet sind. Wie sie das umsetzen, ist ja dann noch eine ihre ganz eigene Sache. Erlebst du eine Veränderung vom Studium, wo du da auch erlebt hast, zu jetzt? Also wir haben eine Behindertensession gehabt, wir haben die Umsetzung oder wir sind so in der Umsetzung von der UMBRK, auch in dem stationären Kontext. Menschen mit Behinderung werden sichtbarer, sie werden mehr als gelingende Diversität wahrgenommen. Erlebst du auch eine Veränderung hinsichtlich gelebter Sexualität, selbstbestimmter Sexualität?
Es kommt drauf an. es kommt insofern drauf an, auf die jeweilige Einrichtung. Ich erlebe in meiner alltäglichen Arbeit, dass in der einen Einrichtung die Sexualität noch nicht so weit gelebt wird wie in anderen Einrichtungen. Also das kommt durchaus auf die Einrichtungen an. Die einen sind schon deutlich weiter. Die anderen sind noch sehr introvertiert in Sachen Sexualität.
Ja, und ich glaube, da gibt es noch verschiedene Entwicklungen, da gehört Aufklärung dazu, da gehören auch so Firmen, Dienstleistungen, wie sie du anbietest, wie man sie von dir abrufen kann. Und jetzt steige ich ein, wie wir eingestiegen sind. Mag mich erinnern, an dem Ort haben wir uns unterhalten über das Businessmodell, oder? Begleitung, Beratung hinsichtlich so Sexualpädagogik, eigene Firma. Rentiert sich deine Firma? Hast du genug Aufträge?
Nein, sie ist noch nicht selbsttragend. Das ist eine berechtigte Frage. Ich bin gespannt, ob sie überhaupt irgendwann mal selbsttragend wird. Ich muss bis jetzt noch in einer 60% Anstellung bei einer sozialen Organisation, dass ich die Firmengründungskosten tragen kann. Sonst würde ich die Firma nicht gründen können. definitiv. Ja.
Also es fehlen wirklich auch noch Aufträge, wo du kannst sagen, jawohl, und jetzt ist mein Businessmodell auch in der Form, dass ich meinen Lebensunterhalt, die Lebensexistenz von dir und von deiner Frau und von deiner Familie kann aufrechterhalten.
Genau, also ich bin gespannt, es gibt ja im Firmengründungsprozess gibt's diese 5-Jahres-Marke und ich bin gespannt, ob ich da also positiv drüber kommen werde.
Ja, ganz genau. Ja, also mit dem Abschluss immer noch so ein bisschen die Frage, gerade wenn es um so Themen geht, habe ich etwas nicht gefragt, wo du gerne jetzt auch noch gesagt hättest, aufgrund von deinem Erfahrungsfeld oder aufgrund von dem Weg, wo du jetzt mit deiner Firma, entlang von dem Thema, entlang mit den Menschen, die du auch dort begleiten darfst, habe ich etwas nicht gefragt, was dir wichtig wäre?
Gefragt jetzt nicht, aber ich möchte noch 2 Ergänzungen machen. Ist in meinen 3 Bs, wo ich anbiete, berate ich logischerweise nicht nur Menschen mit Beeinträchtigung, sondern auch Fachpersonen, also Sozialpädagogen, die sich mit der Sexualität von Menschen mit Beeinträchtigungen noch nicht so richtig auskennen. Und auch Betreuungspersonen, zum Beispiel Quereinsteiger. Ich führe aber auch Mitarbeiterschulungen durch, quasi um das Wissen auch an die Laien in Sachen Sexualität quasi heranzutragen. Und da bringe ich auch Peer-Personen mit, sprich Leute, die eine Beeinträchtigung haben. Die bringe ich mit in die Mitarbeiterschulung. Ich bringe das Fachwissen mit ein und die Peer-Person bringt quasi die Perspektive ein, die sie quasi mit ihrer Sexualität hat. Und ich bin ein inklusiver Arbeitgeber. Ich zahle der Person quasi dann auch danach einen Lohn. Ja, also es ist trotz Beeinträchtigung sehr viel möglich.
Da ist der Teil, wo du sagst, Partizipation hat eben auch den Schwerpunkt Peer. Genau. Es gibt deine Sicht als Professionelle, als Dienstleister, aber es gibt ja noch die Sicht, die das tatsächlich erleben und die da innen vielleicht auch in einer Schieflage sind. Danke vielmals für das Schlusswort. Danke vielmals, dass du zu Gast bist. Danke vielmals für deine Offenheit. Vielen Dank.
Danke, Stefan, für die Einladung. Hat mich total gefreut.
Sehr gerne. Ja, ihr gehört unglaublich viele Themen, die mit Leben, mit Behinderung und Krankheit mit sich bringen. Das sind aber auch Themen, die wir bei uns haben. Danke vielmals, dass ihr bei uns gewesen seid. Wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, wenn ihr Fragen habt, dann schreibt doch an kontrast.ost.ch. Danke vielmals, dass ihr da gewesen seid. Der Podcast «Kontrast» wird ermöglicht von der Ostschweizer Fachhochschule, wird unterstützt von Redline, produziert von «Fokus Format».